Unsere Hilfe kommt von Gott, unserem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst nach den Sommerferien. Der Wochenspruch verheißt uns Kraft und Mut, auch in unsicheren Zeiten, ob nun ganz persönlich oder auch darüber hinaus. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, heißt es beim Propheten Jesaja. Darauf vertrauen wir als Gottes Gemeinde, im Gottesdienst und in unserem Alltag. Wir singen bzw. hören das erste Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust. Ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. Aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 324, die Strophen 1 bis 5 und 7.
Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust. Ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir
beten mit Worten nach Psalm 147. Gott zu loben ist ein köstlich Ding, und ihn zu preisen tut meiner Seele gut. In Gottes Haus finden Zuflucht, die auf ihn trauen, und den Verstreuten gibt er Heimat. Gott ist bei denen, die zerbrochenen Herzens sind, tröstet sie und heilt ihre inneren Wunden. Kein Stern, den er nicht zählt, und kein Mensch, dessen Namen er nicht kennt. Gott richtet die Elenden auf und stößt die Stolzen vom Thron. Gott freut sich über alle, die ihm vertrauen und auf seine Güte trauen. Gott zu loben ist ein köstlich Ding, und ihn zu preisen tut meiner Seele gut. Amen. Wir hören die Geschichte, wie sich das Leben des Paulus von einem Augenblick auf den anderen wendet. Die Lebenswende des Paulus. Paulus, das ist sein griechischer Name und sein jüdischer Name Saulus. Und die Geschichte zeigt, dass Gott Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen braucht für sein Werk hier auf Erden. Sogar ihn, Saulus. Oder Paulus. Hört selbst. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Gefängnis und Hinrichtung. Er ging zum obersten Priester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Dort wollte er die Anhänger des neuen Weges aufspüren. Er wollte sie, Männer wie Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte: Wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemand. Saulus erhob sich vom Boden, er öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind, er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sprach ihn an: Hananias! Hananias antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte: Steh auf, geh in die gerade Straße und frage im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus. Sieh doch, er ist dort und betet. In einer Erscheinung hatte er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Hananias antwortete: Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er soll alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm: Geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen, vor den Heiden und ihren Königen wie vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er verlor keine Zeit und verkündete in den Synagogen: Jesus ist der Sohn Gottes. Amen. Lasst uns Gott loben mit dem Glaubensbekenntnis, so wie es in Sattenhausen gebräuchlich ist. Ich glaube an Gott Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen zu der Hölle, am 3. Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzet zu der Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige, allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. An diesem Wochenende beginnen 7 Jugendliche, alles Jungs übrigens, mit dem Konfirmandenunterricht. Eigentlich, ja, wie viele Sätze beginnen wohl in diesem Jahr mit eigentlich? Also eigentlich sollten sie schon im April anfangen. Und eigentlich, so war es zwischenzeitlich geplant, sollten an diesem Sonntag die konfirmiert werden, die eigentlich ihre Konfirmation schon am Palmsonntag feiern wollten. Ja, bisweilen ist das Leben kompliziert und planen lässt sich auch nicht alles, beziehungsweise planen schon, aber wie das Leben so spielt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. An dieser Stelle ein herzlicher Gruß an die Familien und Jugendlichen, die an diesem Wochenende leider keine Konfirmation feiern können. Also, 7 Jugendliche fangen jetzt an mit dem Unterricht. Aus Sattenhausen kommen die meisten, aber auch aus Nideck, Göttingen und Billingshausen. Ein bunter Haufen. Was bringen sie mit? Was erwartet sie? Was erwarten die Jugendlichen von dieser einjährigen Konfirmandenzeit? Und wie sieht das aus bei ihnen mit Kirche und Gemeinde? Einer von ihnen war über Jahre treu im Kindergottesdienst. Andere waren immer mal wieder dabei den Krippenspielen. Und die anderen? Welch eine Rolle spielt Kirche im Leben junger Menschen? Welche Bedeutung hat der Glaube im Leben einer Familie? Wie gesagt, ein bunter Haufen. Und jetzt also Konfirmandenunterricht. Ich vermute, der eine oder andere wird bei dem Gedanken an die eigene Konfirmandenzeit zurückdenken. Wie war das damals? Vor 20 Jahren? Vor 40 oder 50 Jahren? Wie lief der Unterricht? Woran denken Sie gerne zurück? Was waren die Highlights? Klar, die Freizeiten höre ich immer wieder. Und was war nicht so toll? Auswendig lernen? Die Gottesdienste? Und wie war das mit den anderen Jugendlichen und mit dem Pastor? Mein Unterricht? 3 Jahre lang eine Dreiviertelstunde an einem Nachmittag. In einem unansehnlichen, ungemütlichen Gemeinderaum. Wir saßen an Tischen, wie in der Schule, etwa 25 Jugendliche, vorne eine Tafel und der Pastor. Frontalunterricht, lesen, schreiben, zu Hause auswendig lernen, Gesangbuchstrophen, Bibelstellen, Glaubensbekenntnis, Fragen aus dem Heidelberger Katechismus. Auch die Reihenfolge der Bücher in der Bibel. Am Schluss eine Prüfung. Bestanden. Konfirmation. Aber irgendwas fehlte mir. Was hatte das Ganze mit meinem Leben zu tun? Mit dem, was mich in der Zeit umgetrieben hat als junger Mensch mitten in der Pubertät? Klar, es war eine andere Zeit vor 40 Jahren und doch Glaube, Kirche und mein Leben, meine Fragen, das waren 2 Paar Schuhe und irgendwie ging das nicht so richtig zusammen. Den jungen Menschen stelle ich bei ihrer Konfirmation diese Frage. Willst du zur Gemeinde gehören, die sich zu Jesus Christus als ihrem Herrn bekennt? Und bist du bereit, als Christ in dieser Welt zu leben, so gut du das kannst? Vor 40 Jahren habe ich mit Ja geantwortet, so wie viele vor und nach mir. Aber war ich mit dem Herzen dabei? Einige Monate später war ich es, nach einer Sommerjugendfreizeit unserer Gemeinde. Die meisten, die mitgefahren sind, waren wie ich frisch konfirmiert. Willst du zur Gemeinde gehören, die sich zu Jesus Christus als ihrem Herrn bekennt? Und bist du bereit, als Christ in dieser Welt zu leben, so gut du das kannst? Wenn man mich nach der Freizeit gefragt hätte, dann hätte ich aus vollem Herzen mit Ja geantwortet. Das war es, was ich brauchte. Eine Gemeinschaft, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Glauben, mit Fragen des Lebens. Ganz persönlich. Das passte hier zusammen. Und ich habe die Antwort gegeben. In der Gemeinde. Diesem jungen Menschen aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ging es nicht viel anders als den auch noch jungen Christenmenschen nur wenige Jahre nach dem Tod Jesu. Wir sind in Korinth, eine griechische Hafenstadt. Wo ein Hafen ist, da pulsiert das Leben. Da kommen Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammen. Wenn man so will, das griechische Hamburg, wenn man mit den unterschiedlichsten Typen, arm und reich, einheimisch und zugereist, Rotlichtmilieu und Villenviertel, gebildet und bildungsfern, Mainstream und exotisch. Eine bunte Menschenansammlung in der Hafenstadt Korinth. Und an jeder Ecke ein Tempel zu Ehren der verschiedenen römischen Götter. Marmortempel oder andere Gebäude, die Macht und Einfluss darstellen sollen. Auf dem Land ist das alles ein wenig überschaubarer. Da gibt es nur eine Kirche, manchmal noch eine zweite für die andere Konfession, aber das war's dann auch schon. Aber in der Stadt, so wie in Korinth, Türme und Paläste. Mal verspielt, mal glitzernd und jeder buhlt um die Menschen und macht Versprechungen für ein gutes Leben. Da sind sich Versicherungen und Banken, aber auch Kirchen und andere religiöse Gemeinschaften ziemlich ähnlich. So kommen also die Korinther tagtäglich an irgendwelchen glitzernden, prächtigen Palästen vorbei. Und die Christenmenschen fragen sich, was macht eigentlich unseren Glauben aus? Was ist das Besondere an uns? Brauchen wir etwa auch so einen prächtigen Palast für unseren Glauben? So fragen sie sich und Paulus. Paulus, dieser rastlose Prediger rund ums Mittelmeer. Paulus, der hat es ja im eigenen Leib erfahren, wie Gottes Kraft sein Leben verändert hat. Wir haben seine dramatische Lebenswende ja gerade erst gehört. So wird Gott in einem Menschen. Und so einen kann Gott gebrauchen. Auch so einen wie Paulus, der auf seiner Reise auch nach Korinth kommt und dort predigt und die dortige Gemeinde gegründet hat. Paulus bleibt über ein Jahr in Korinth und steht auch danach in einem ganz engen brieflichen und persönlichen Austausch mit der Gemeinde. Und so fragen die Gemeindeglieder ihn, was zeichnet uns als Christinnen und Christen aus, auch als Gemeinde? Und Paulus antwortet in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, nachzulesen im 3. Kapitel. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder muss aufpassen, wie es weitergeht. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird, mit Gold, Silber oder Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Ihr als Gemeinde seid Gottes Bauwerk. Ihr seid sein Tempel. Das heißt, wo ihr zusammenkommt, da sind Gott und sein Geist gegenwärtig mitten unter euch. Das Fundament ist gelegt, ein für allemal, Jesus Christus, gekreuzigt und auferstanden. Paulus hat es ja selbst erfahren, aber er hat dann angefangen, darauf zu bauen, unter anderem, indem er gepredigt und Gemeinden gegründet hat. Aber das ist längst noch nicht das Ende. Ihr alle seid Gottes Bauwerk, ihr alle zusammen, ihr sollt Gottes Gemeinde bauen, mit euren Gaben und Talenten. Mit dem, was Gott euch geschenkt hat, was ihr einbringen könnt, ob mit Gold oder mit Stroh. Ich muss an die Weihnachtsgeschichte denken. Die Könige mit ihrem Gold, die gehören genauso dazu wie die Hirten mit ihrem Stroh. Gottes Gemeinde ist ein bunter Haufen. Und brauchen wir eine Kirche, ein Gebäude, wenn wir als Gemeinschaft Gottes Tempel sind? Paulus war von Beruf Zeltmacher. Er hat in seinem Beruf in Korinth gearbeitet und nebenbei eben auch gepredigt. Ich finde das ein schönes Bild für Gemeinde. Wenn sie ein Zelt hat, das leicht ist und auch immer mal wieder abgebaut und an anderer Stelle aufgebaut werden kann. Ohne die Steine eines festen Gebäudes, die auch ganz schön viel Arbeit bedeuten, weil man sich kümmern muss. Und vieles erscheint dann auch immer so festgefahren. Statisch und nicht dynamisch. Wie heißt es so treffend in dem Lied, komm in unsere stolze Welt, denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Wir sind auf dem Weg als Gemeinde. Wir sind das wandernde Gottesvolk. Das ist für mich ein schönes Bild für Gemeinde. Das ist auch ohne Kirche geht, ohne dieses Gebäude, das haben wir in den letzten Wochen gemerkt. Da, wo Menschen sich versammeln, zu Hause oder unterwegs oder im Garten oder auf dem Tee, sich versammeln um das Wort Gottes. Mehr als das Gebäude kommt es auf die Menschen an und auf den Geist Gottes, der sie belebt und bewegt. Also, gemeinsam Gemeinde bauen, bunt und kreativ und gelassen und dabei vertrauen auf das Fundament. Und die Konfirmanden, die sind natürlich auch mit dabei. Wir machen uns zusammen auf den Weg als lernende Gemeinschaft. Mal sehen, was wir entdecken in den nächsten Wochen und Monaten. Wir halten Sie und euch auf dem Laufenden. Wir singen bzw. hören das nächste Lied. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht und wir sind eins durch ihn.
Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht und wir sind eins durch ihn. Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele aus einem Geist und wir sind eins durch ihn. Glieder sind es viele, doch nur ein. Christi, Glieder sind es viele, doch nur ein Leib und wir sind eins durch ihn.
Lasst uns beten. Gott, wir sind ein bunter Haufen, aber du hast es so gewollt. Du willst, dass deine Gemeinde bunt und vielfältig ist, so bunt und vielfältig wie dein Geist. Belebe und bewege uns, damit wir auch neue Wege gehen und uns nicht immer an das Alte klammern. Wir bitten dich für die Konfirmanden, dass sie eine gute Zeit erleben, dass sie neue Erfahrungen machen miteinander und in der Gemeinde. Und auch darum bitten wir, dass wir Erwachsene, wir als Gemeinde sie aufnehmen als neue Gruppe, und wir ihnen verständnisvoll und aufmerksam begegnen. Wir bitten dich für die Jugendlichen, deren Konfirmation verschoben werden musste, dass sie versuchen, ihren Glauben im Alltag zu leben und dass wir uns mit ihnen auf den Weg der Konfirmation machen und sie dabei unterstützen. Wir bitten dich für deine Gemeinde, hier vor Ort und überall. Schenke ihr Fantasie und Kreativität, aber auch Gelassenheit. Lass uns nicht in Aktionismus verfallen und bewahre uns davor zu resignieren. Lass uns dir vertrauen. Zeige du uns und deinen Gemeinden den rechten Weg. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, Gott, segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über unserem Leben und sei uns gnädig. Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Ich wünsche uns eine gute Zeit, dass wir wieder gut hineinkommen in unseren noch längst nicht normalen Alltag. Alles Gute, bis demnächst. Als Nachspiel hören wir noch: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott.